Ich lese aus dem ersten Petrusbrief. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns sozusagen neu geboren. Durch die Auferweckung von Jesus Christus aus dem Tod hat er uns eine lebendige Hoffnung geschenkt. Es ist die Hoffnung auf ein unvergängliches, reines und unverlierbares Erbe. Gott hält es im Himmel für euch bereit und bewahrt euch durch seine Macht. So erlangt ihr durch den Glauben die Rettung, die am Ende der Zeit offenbart werden soll. Darüber könnt ihr euch freuen. Allerdings müsst ihr nach Gottes Willen jetzt erst einmal eine kurze Zeit leiden. Denn ihr werdet mehrfach auf die Probe gestellt. Das dient dazu, dass euer Glaube sich als echt erweist. Er ist wertvoller als vergängliches Gold, das im Feuer auf seine Echtheit geprüft wird. Dafür werdet ihr bei der Offenbarung von Jesus Christus Lob, Herrlichkeit und Ehre erfahren. Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht seht. Deshalb könnt ihr jubeln in unaussprechlicher Freude, die schon von der künftigen Herrlichkeit erfüllt ist. Denn ihr empfangt, was das Ziel eures Glaubens ist, eure endgültige Rettung. Ja, ich muss jetzt echt gucken, wie ich mit meiner Predigt hinkomme. Ich habe ziemlich gekämpft. Ich starte gleich los. Der erste Gedanke, das erste, was in diesem Text auffällt, ist, wir können uns freuen. Darüber könnt ihr euch freuen. Das ist ganz deutlich betont am Anfang dieses Textes. Wir sind von Neuem geboren. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Der Verfasser des Petrusbriefes beginnt also seinen Brief mit den erfreulichen Dingen. Und auch dieser Predigtext hat am Anfang diese erfreulichen, fröhlichen Sachen. Wir sind von Neuem geboren. Christlicher Glaube bietet einen Neustart. Und dieser Neustart ist aus ganz, ganz unterschiedlichen Konstellationen her möglich. Für die damaligen Zeit bedeutete das, es ist egal, ob du vorher Jude warst oder ob du Heide warst. Egal, welchen Gott, welche Götzen du angebetet hast. Was auch immer du für eine Religion betrieben hast, was für eine Weltanschauung du hattest, du kannst neu starten. Niemand wird mit dem Finger auf dich zeigen und wird sagen, von dieser Sorte wollen wir keinen. Es gibt keinen Unterschied mehr, so sagt Paulus, zwischen Juden und Heiden. Eine andere Sache, die sehr, sehr schwierig in den Gemeinden war, es begegneten sich dort Sklaven und Sklavenhalter. Und auch da heißt es, dass unter den Christen es da keinen Unterschied geben soll. Es ist nicht so eigentlich, dass die Sklavenhalter vorne in den ersten zwei Reihen sitzen dürfen und die Sklaven alle weiter hinten, sondern vor Gott sind wir alle gleich. Auch das ist ein Neustart. Auch wenn du in der damaligen Gesellschaft wusstest, einmal Sklave, immer Sklave. Vor Gott bist du frei. Jesus hat dich frei gemacht. Männer und Frauen, auch das ist nicht wichtig. Es ist egal, ob du Mann oder Frau bist. Vor Gott bist du eine geliebte Person. Und es gibt eine Hoffnung über den Tod hinaus. Und das sind Dinge, die die ersten Christen begeistert haben und die eine große Anziehungskraft auf Gemeinden auswirkten. Du musstest nicht in irgendeiner Form dich erstmal hocharbeiten und verändern, sondern du konntest neu starten. Und diese Begeisterung der ersten Christen, das kennen wir eigentlich alle aus unterschiedlichen Lebensbereichen. Nämlich, wenn etwas neu ist, dann sind wir in der Regel ja sehr begeistert. Also wenn du ein neues Fahrrad hast, dann fährst du erstmal ein paar Runden mehr als sonst. Weil das ist einfach Spaß, ne? Drei Gänge mehr und du denkst, ach, die Berge sind ja viel leichter als vorher. Hast du richtig Spaß dran. Oder eine neue Beziehung, neue Freundin, neuen Freund. Und du schwebst im Himmel und denkst, wie konnte ich in dieser letzten Beziehung noch leben, weil jetzt habe ich die perfekte Person gefunden. Oder wenn du mit einem neuen Hobby anfängst, zum Beispiel Gitarre spielen, das war bei mir so, ne? Boah, wenn du so eine Gitarre hast und richtig cool aussiehst, weil du eine Gitarre hast. Ich meine, ich habe das mit 13, 14 gemacht, ne? Da konnte man cool aussehen mit Gitarre. Ich weiß nicht, was man heutzutage braucht, neues Handy oder so, aber damals war das voll krass. Oder aber zum Beispiel, wenn man eine neue Gemeinde gründet oder in eine neue Gemeinde kommt, dann denkt man, boah, hier ist aber gut. Mensch, hier gibt's gar nicht den Knatsch wie in dieser alten Gemeinde oder so. Hier sind die Leute alle happy, fröhlich, verstehen sich, da läuft alles wie geschmiert. Das ist die Euphorie des Anfangs. Das ist die große Freude des Anfangs. Und da ist nichts Schlechtes dran, sondern das ist super. Und das hat ganz viele Christen motiviert, gerade in den ersten, in der ersten Generation, in der zweiten Generation. Da war Christsein brandneu. Allerdings, und das ist mein zweiter Gedanke, allerdings. Und das sagt der Verfasser des Petrusbriefes auch. So schön kann es nicht bleiben. So schön wird es nicht bleiben. Irgendwann werden die Probleme anfangen. Und irgendwann, so sagt der Petrusbrief, werden auch für Christen die Probleme anfangen. Christen werden angefeindet werden. Christen werden verfolgt werden. Werden in große Schwierigkeiten kommen. Nun, da kann man sich natürlich fragen, wie ist das möglich? Wenn Jesus auferstanden ist, wenn Jesus aufgefahren ist, in den Himmel sitzt zur Rechten Gottes, das heißt an dem Platz, wo sozusagen die Macht ist, wie kann das dann passieren, wenn doch Gott allmächtig ist und alles im Griff hat? Nun, normalerweise ist es ganz normal, wenn die nach der ersten Begeisterung so eine Flaute kommt. Wenn man merkt, okay, dieses Fahrrad hat 3 Gänge mehr, aber der eine Gang schwackt ein bisschen. Normalerweise ist es so, dass das begeisterte Erleben abflacht, dass die ersten Erfolge abflachen. Wenn du zum Beispiel versuchst abzunehmen, so die ersten 3 Tage nimmst du richtig viel ab. Wenn du da auf die Waage gehst, reine Freude. Und dann nach einer Weile merkst du, du bleibst irgendwie so stecken, du quälst dich, du gehst an Chipstüten vorbei und lässt sie ungeöffnet und trotzdem bewegt sich auf der Waage nichts nach unten. Oder wenn du die neue Gitarre auspackst und dir irgendeiner die ersten 2 Griffe zeigt, E-Moll und D-Dur. Und dann kannst du schon mal richtige Lieder spielen mit E-Moll und D-Dur. Und das tut auch nicht weh, diese beiden Griffe, das geht voll easy, volles Erleben. Aber dann brauchst du irgendwann auch mal ein neues Lied. Den ganzen Tag Lady in Black kann kein Mensch hören. Dann kommt irgendwie ein anderes Lied und da brauchst du einen Barré-Griff und dann stellst du auf einmal fest, das wird schwierig. Begeisterung in der Beziehung. Oh, super, diesen Menschen kennengelernt zu haben, sich verliebt zu haben, er mich auch liebt. Und dann entdeckst du die erste Macke, wo du denkst, oh, wie geht das denn? Ich habe mal hier eine Kurve aufgemalt, so sieht das normalerweise aus. Am Anfang hast du die volle Begeisterung, aber irgendwann nach der Zeit flacht es ab und dann irgendwann bewegt es sich nach unten. Und das ist bei all diesen Dingen, die ich erzählt habe, und ich könnte noch 20 andere erzählen, aber der Gottesdienst soll ja rechtzeitig enden, ist das so. Und die Frage, die wir uns stellen, ist das als Christ genauso und ist das mit dem christlichen Glauben so? Wenn Gott, der Heilige Geist und Jesus, die drei, wenn die unser Leben ändern, müsste es nicht dann eher so aussehen? Eine gerade Linie nach oben? Oder aber, ich meine, das war bevor der Heilige Geist ausgegossen worden ist, so wenn der Heilige Geist richtig wirkt, müsste das nicht eher so aussehen? So, boah, ab nach oben. Von einer Freude zur nächsten. Mensch, du bist Christ, jetzt hast du keine Probleme mehr. Jesus wird sie dir lösen. Wir gehen vorwärts im Glauben. Ich meine, ihr kennt so Lieder. Es gibt auch Leute, die das so predigen. Es gibt auch Menschen, bei denen das meiner Meinung nach zumindest eine ganze Weile funktioniert. Aber funktioniert das bis zum Ende des Lebens? Steil nach oben? Das ist wirklich die Frage. Nein, es ist normalerweise so, dass es diese heiße Phase gibt. Aber irgendwann, wenn es schwierig wird, gehst du durch diese Phase hindurch. Und wenn du durch diese schwierige, abflachende, vielleicht auch nach unten gehende Phase hindurch gehst, dann hast du etwas Neues in deinem Leben. Weil du hast sozusagen die Euphorie des Anfangs, hast du geprüft, getestet. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Phase. Bei manchen merkt man das nicht ganz so deutlich, bei anderen deutlicher. Wenn du diese Phase durch hast, bekommst du eine neue Klarheit. Es sind gewisse Fragen geklärt. Es ist eine neue Entschiedenheit da. Und aus dieser neuen Entschiedenheit kann dann auch wieder nochmal neues Wachstum kommen. Zum Beispiel, wenn du für dich geklärt hast, du willst wirklich abnehmen und nicht nur mal 3 Tage auf Chips verzichten, sondern du fängst an, Strategien dir zurechtzulegen, wie du Chipstüten gar nicht mehr siehst. Oder aber wenn du Gitarre gespielt hast und dann tatsächlich irgendwann mal die ersten Barré-Griffe hinkriegst und es nicht mehr so schmerzt und die Finger härter geworden sind und du tatsächlich mal eine Dreiviertelstunde am Stück üben kannst, ohne dass es richtig wehtut, sondern du einfach mal locker das machen kannst. Oder mit deiner Freundin, deinem Freund, du nennst ihn jetzt Partner oder Partnerin, und nicht bei jeder Macke, die du neu entdeckst, stellst du diese grundlegende Frage, will ich diese Person überhaupt? Sondern du denkst, herrje, noch eine. Aber es ist für dich keine grundsätzliche mehr Frage mehr, dass ihr zusammengehört, sondern das hat sich geklärt. Und dann kann sozusagen neues Wachstum geben. Und das ist das, was im Petrusbrief hier auch beschrieben wird. Ihr Christen, ihr werdet in Schwierigkeiten kommen. Und diese Schwierigkeiten werden in eurem Falle unter Umständen auch sehr unangenehm sein. Nicht nur eine kleine Macke entdecken, sondern es wird vielleicht Schwierigkeiten als Christ geben. Du wirst angefeindet werden. Du wirst beschimpft werden, weil du sonntags deinen Laden nicht aufhast, sondern auf die faule Haut legst und stattdessen betest. Ganz komische Sache, was die Christen oft gemacht haben, woran man erkennen konnte, dass sie ihren Glauben durchgezogen haben. Kriegen wir gerade wieder in der Gesellschaft. Wie kann die Kirche diktieren, dass man sonntags frei macht? Nee, kann die Kirche natürlich nicht. Aber wir können sonntags versuchen, frei zu machen und diesen Tag zu ehren. Also es gibt eine neue Klarheit. Die bekommt man aber erst dann, wenn man sozusagen durch diese Schwierigkeiten durch ist. Und deswegen sagt der erste Petrusbrief, das ist wie so eine Prüfung, wie so ein Schmelzen, ein Reinigen von Gold oder von Silizium, was auf eine bestimmte Art und Weise so geschmolzen wird, dass es so gereinigt wird, dass du auf Reinigungsstufen kommst, die du dir als normaler Mensch kaum noch vorstellen kannst, weil du da einzelne Atome als Verunreinigung zählen kannst. Aber es gibt unterschiedliche Sorten von Prüfungen. Und das ist mein dritter Gedanke, die Prüfungen Gottes. Ich meine, mein Körper will es mir beim Abnehmen nicht unnötig schwer machen. Der sagt nicht, so, jetzt wollen wir mal sehen, aus was im Holz Ralf geschnitzt ist oder aus welchem Fett, sondern er soll mal richtig leiden, damit er mal was erkennt. Nee. Die Gitarre hat auch nichts gegen mich, dass das mit dem Barré-Griff so schwierig war und ich das so lange für geübt habe. Das war einfach nur, weil meine Finger sich bewegen mussten auf eine Art und Weise, wie normalerweise nicht üblich war. Und mein Partner will mir auch nicht in unnötiger Weise das Leben schwer machen. Er ist halt so, wie er ist. Ich meine, das ist es. Er hat sich nicht ausgedacht, welche Macke kann ich mir angewöhnen, damit ich mein Gegenüber nochmal auf die Palme bringe, sondern es ist halt so. Und weil du jetzt näher an diesen Menschen heranrückst, so nah wie an andere Menschen vielleicht nicht, siehst du auch Macken, die andere Menschen vielleicht auch haben, die du aber nie wahrnehmen würdest. Wenn du bei Tinder mal durchscrollst, haben die alle keine Macke. Aber ich meine, das ist ja auch virtuell und gefotoshoppt und was weiß ich. Reale Menschen, die du aus der Nähe siehst, die haben Macken. Das ist einfach so. Aber wie ist das mit Gott? Ist das so, dass Gott uns bewusst prüft? Setzt Gott Prüfungen an? Gibt es Prüfungen des Glaubens, wo Gott gucken will, der hat's gepackt, der kommt in den Himmel, der hat geloost, 40% zu wenig Glauben, 40% Glauben hat er nicht erreicht, also kommt er in die Hölle oder so? Das ist eine ganz schwierige Frage, das zu beantworten, und ich würde jetzt gern zum nächsten Punkt überkommen, aber das wäre unfair. Deswegen möchte ich versuchen, da irgendwie eine Antwort zu geben, mit der ich so einigermaßen leben kann. Weil letzten Endes geht es ja um diese Verantwortlichkeit Gottes. Ist Gott verantwortlich für die schwierigen Situationen meines Lebens? Macht er die extra oder nicht? Es gibt unterschiedliche Prüfungen. Ich habe mal Chemie studiert, und bei Chemie war der Mathe-Schein ein wichtiger Schein. Und dieser Schein war angesetzt, damit man Mathe kann. Aber das Gefühl war, er ist auch für andere Sachen wichtig. Weil nämlich, wir haben mit 350 Leuten angefangen im ersten Semester. Und im zweiten Semester gab es Kochplätze für 180 Leute. Im dritten Semester für 120 und im vierten für 80. Und das war auch immer so, dass das gepasst hat. Also waren diese Prüfungen, weil du was gelernt hast, oder waren die Prüfungen nicht auch die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen? Also Prüfungen können so sein. Dann habe ich Chemie verlassen und habe Theologie studiert. Okay, Griechisch und Hebräisch. auch ein Haken. Ich habe eine Menge Leute kennengelernt, die wirklich schon alle Scheine hatten, bis auf Griechisch und Hebräisch, und die heimlich an anderen Unis dies noch nachgemacht haben, weil man darf das nur zweimal machen, mit Sondererlaubnis dreimal. Dann haben die einfach schnell die Uni das darf man eigentlich gar nicht erzählen. Ist egal. Das ist schon haarig, aber irgendwie habe ich schon gut nachvollziehen können, dass es für Theologie echt gut sein kann, wenn man die Bibel verstehen will, auch Griechisch und Hebräisch zu können. Ich meine, eigentlich als Chemiker kannst du auch nicht ohne Mathe. Ich meine, muss man einfach so sehen. Aber es hat sich tatsächlich, aus welchen Gründen auch immer, für mich anders angefühlt. Ich hatte nicht das Gefühl, Griechisch ist angesetzt worden, weil die Unis irgendwie von 100 Leute auf 20 runterdampfen müssen oder so. Egal. Und da kommt jetzt der spannende Punkt. Wie wir etwas empfinden als Prüfung, die uns quälen will oder die uns aussortieren will, oder als was wir das bewerten, ist unsere eigene Einstellung. Ne? Manche denken, eine Prüfung ist eine super Gelegenheit, mal zu zeigen, was ich alles kann und dass ich mehr drauf habe als andere. Und es gibt echt Leute, die sind so begabt, bei denen ist das so. Ne? Für die ist die Frage nicht, schaffe ich die Prüfung oder nicht, sondern ist die Frage irgendwie, habe ich nur eine 1 plus oder kann ich das noch irgendwie toppen? Also ich habe gehört, man kann sogar mittlerweile Schnitte von 0,75 oder sowas erreichen oder so. Ne? Und so Leute gibt es, die machen das. Und die unter Umständen lernen die noch nicht mehr viel. Und für die ist die Frage, schaffe ich die 0,75 oder doch nur eine 1 plus oder was weiß ich. Es gibt andere, für die bedeutet Prüfung, das ist eine Bestätigung meines Weges. Ne? Ich schaffe das und dann weiß ich, so geht's weiter, das ist gut, das ist richtig. Die haben schon ein bisschen Angst, die sind schon angespannt, aber sie haben nicht das Gefühl, boah, da zeige ich denen mal, was ich alles kann, sondern für die ist es so, ja, es ist gut, dass ich jetzt weiß, ich kann's. Und dann gibt es Menschen, für die das Ganze viel wackeliger aussieht und die empfinden so eine Prüfung eher als eine unangenehme Kontrolle, wo mir wieder gezeigt wird, dass ich nicht gut genug bin. So wie ich es in anderen Bereichen vielleicht schon erlebt habe. Ihr seht also, dass wenn wir in Schwierigkeiten kommen, die uns herausfordern, dass von unserem eigenen Bild, von unserer Biografie, von dem, was wir erleben, das davon abhängt, wie wir das wahrnehmen. Und das werden wir auch auf die Herausforderungen des Glaubens von Gott beziehen und werden das unterschiedlich definieren. Wir definieren zum Teil selber, was Prüfungen für uns bedeuten. Bei den Prüfungen des Lebens geht es um ernsthafte Dinge. Um Dinge, die nicht lustig sind, die tief in eine Person gehen können. Das ist nochmal was anderes, wie irgendein Examen machen. Bei mir war das so, ich will Dinge können, ich möchte auch gerne lernen, aber wann immer ich irgendwas gelernt habe und dann eine Arbeit geschrieben hat, kam hinten nicht das raus, was ich gelernt habe, sondern irgendwas anderes. Weil ich in dem entscheidenden Moment nie schreiben konnte, was ich eigentlich weiß. Und ich denke, das liegt an dem ADS oder so, dass ich da einfach dann verwuscht mit meinen Gedanken bin und mir nur die Hälfte von dem einfällt, was ist. Hinterher fällt mir dann noch ganz vieles ein. Und von daher habe ich Prüfungen immer empfunden als, das ist die Situation, wo du aussortierst wirst oder nicht. Und deswegen geht es mir auch im Leben und im Glauben manchmal so, dass ich in schwierigen Situationen nicht denke, da will Gott mich wachsen lassen, sondern Gott, vielleicht habe ich doch einen dummen Fehler gemacht, den Gott mir nicht vergibt und deswegen will er mich jetzt aussortieren. Das ist so, was ich denke. Das heißt also, wenn ich in schwierige Situationen komme, dann definiere ich das unter Umständen eher so. Das ist mein Begriff für Prüfung. Aber ich habe auch erlebt, dass sich schwierige Situationen vorwärts bringen können. Ich habe am Anfang, wie ich mit Theologie, also wie ich so mit Pfarrerarbeit angefangen habe, habe ich bei Beerdigungen immer Angst gehabt. Angst gehabt, ob das, was ich glaube, genügend hält für das Leid, das ich sehe. Weil bei so Beerdigungen bin ich ja nicht der, wo einer gestorben ist. Ne? Ich bin ja unbeteiligt. Ich kann ja schön sagen, der Herr ist aufgestanden, Halleluja, gepriesen sei der Herr, neue Hoffnung oder so. Ist ja keiner bei mir tot. Und ich habe immer gedacht, was ist, wenn mir irgendwann mal die Familie begegnet, das Ereignis begegnet, wo ich merke, dass da hält mein Glaube nicht mehr. Da verstumme ich. Und da ich eher ein Typ bin, der nicht so unbedingt Gefühle zeigt oder so, hat es mich immer wahnsinnig kribbelig gemacht, wenn Leute angefangen haben zu heulen. Ich meine, das ist echt voll okay, aber mich macht das kribbelig, weil ich nicht dazu neige, Gefühle zu zeigen. Also wenn ich heule, dann muss wirklich schon echt, da muss schon echt was Schlimmes passiert sein. Ne? Eigentlich kann man das kontrollieren, finde ich. Das wäre ein doofer Satz, aber das ist meine Lebenseinstellung, weißt du? Und wenn dann wirklich Leute in der Beerdigung richtig Rotz und Wasser geheult haben, dann hat mich das total kribbelig gemacht, weil ich gedacht habe, ist das jetzt das Leid, wo ich eigentlich nicht mehr sagen darf, was? Als nach dem Tod unserer Tochter ich wieder die nächsten Beerdigungen gemacht habe, habe ich erwartet, dass Beerdigungen mir total schwer fallen, weil selber ein Tod und so. Und habe dann aber festgestellt, dass Beerdigungen gar nicht mehr so schwer waren und dass auf einmal diese Angst weg war. Ich weiß noch ganz genau, es war eine Beerdigung. Das war ein total skurriles Beerdigungsgespräch, wo wir total viel gelacht haben. Also es war vollkommen skurril. Ich bin aus einem Beerdigungsgespräch nach Hause gegangen und habe gedacht, was war denn das jetzt eigentlich? Sind die überhaupt traurig, dass er gestorben ist oder so? Es war eine riesengroße Familie, ganz viele Kinder und es war ein bisschen wuselig alles bei denen. Und da war irgendwie eine witzige Stimmung. Ich kann es nicht anders sagen. Wir haben echt viel gelacht. Und dann ist, die waren auch ein bisschen chaotisch. Und dann kam diese Beerdigung und alle waren schon da, bis auf diese Familie. Die waren noch nicht da. Da habe ich schon gedacht, okay. Und dann kamen die und das Auto kam an, die Tür ging auf und es stiegen zwei Frauen aus. Ich habe das nicht gesehen, ich habe das nur gehört. Die haben Rotz und Wasser geheult. Aber wirklich so, dass da kein Halten mehr war in denen. Weißt du so, vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, wenn den Leuten kein Halten mehr ist. Wenn die Dämme gebrochen sind und alles rausgeht. Und normalerweise hätte ich eine riesen Angst bekommen. Und ich habe einfach nur gedacht, ja, so fühlt sich das an, wenn man total kaputt ist. Das heißt, ich habe was an Sicherheit in meinem Glauben gewonnen. War das jetzt eine Prüfung mit dem Tod? Hat Gott meine Tochter sterben lassen, damit ich danach Beerdigungen ruhiger machen kann? Das ist eine dämliche Frage, oder? Und da komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt, nämlich, wir haben die Deutungshoheit über unser Leben. Wenn ich für mich sagen würde, da hat Gott mich irgendwie auch geprüft. Ich habe das als Prüfung empfunden. Und ich habe festgestellt, ich bin in meinem Glauben einen Schritt weitergekommen. Es hat sich für mich in mir eine Frage geklärt, nämlich auch angesichts von persönlichem Leid will ich am Glauben festhalten. Dann ist das okay. Wenn jemand anders zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, weißt du, Ralf, nimm das nicht so schwer, dass deine Tochter tot ist, weil, Halleluja, der Herr hat dich geprüft und du kannst zeigen, wie toll du glaubst. Ich weiß nicht, was ich mit dem gemacht hätte, ey. Also versteht ihr das? Wir können nicht anderen sagen, ja, weißt du, das ist eine Prüfung in deinem Leben. Weißt du, dass du jetzt gerade eine schwierige Situation hast, das ist weil. Wir sind schnell dabei, dass wir versuchen zu erklären, aber das ist, glaube ich, falsch. Wie wir selber unser Leben deuten und wie wir empfinden, ob eine Situation ist oder nicht, das ist unser gutes Recht. Aber ich persönlich finde, niemand hat das Recht, uns zu sagen, was das gerade ist, was wir erleben. Aber ich bin überzeugt, dass es sein kann, dass wir durch schwierige Situationen wachsen. Und bei dieser Kurve kann man sehen, deswegen habe ich die so gemalt, dass sozusagen, wenn bestimmte Fragen geklärt sind, ein bestimmtes Niveau erreicht ist, gehst du auch nicht wieder ganz drunter. Das heißt, bei der nächsten Krise rutschst du nicht ganz ab. Nur weil du jetzt einen ganz neuen Griff auf der Gitarre lernst, verlierst du nicht die Barré-Griffe. Nur weil du noch eine neue Macke an deinem Partner gefunden hast, heißt es nicht, dass all die anderen Macken wieder alles in Frage stellen, sondern du gehst einen Schritt weiter. Und es ist auch so, dass unser Leben nicht eine einzige Kurve ist, sondern wir sind ja Menschen mit ganz vielen unterschiedlichen Facetten. Das heißt, wir haben sozusagen so eine Kurve in unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens gleichzeitig. Ne? Stellt euch das vor. Du hast Gewicht verloren, du kannst Gitarre spielen, aber deine Freundin ist dir weggelaufen. Ne? Da mischen sich schon die unterschiedlichen Kurven. Oder andersrum irgendwie. Du hast zugenommen, deine Gitarrenseite ist gerissen und deine Freundin sagt, ach weißt du Schatz, so schlimm ist das gar nicht, ich mag dich auch ohne Gitarre. weil ich finde Klavier cooler oder so. Keine Ahnung. Und wie kann man so eine multidimensionale Persönlichkeitskurve darstellen? Das Labyrinth ist, wenn ich da so stehe, seht ihr nichts. Kann das sein? Irgendso? Das Labyrinth ist ein Symbol dafür, dass es im Leben gar nicht einfach ist, den Weg zu finden. Es gibt unterschiedliche Auf und Abs. Die einen biegen dich in die eine Richtung, die anderen biegen sich in die andere Richtung. Und entscheidend ist, dass du deinen Weg dadurch findest. Und es geht nicht immer geradeaus, es geht auch nicht immer auf dem geraden Weg. Und manchmal bist du nah an deinem Ziel und dann führt dich der Weg aber trotzdem wieder in eine andere Richtung, so wie ein Labyrinth. Aber dieses Labyrinth hat in der Mitte eine Mitte, zu der du hinkommen kannst. Es ist ein Labyrinth, aber es ist auch ein Weg, den du gehen kannst. Und das ist meiner Meinung nach das, was im ersten Petrusbrief ausgedrückt wird. Halleluja, wir haben eine neue Hoffnung. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir sind berufen zum Leben. Aber es wird Schwierigkeiten geben. Aber letzten Endes ist es so, in der Mitte an deinem Zielort ist Gott. Und jetzt kommt mein letzter Gedanke, nämlich die Hoffnung. Entscheidend, wie wir unser Leben interpretieren, ist: Gott liebt uns. Prüfer lieben uns nicht, notwendigerweise. Und wenn sie das tun, dann ist das schon gar nicht mehr okay. Ne? Weil dann dürfen die eigentlich gar nicht prüfen. Also Prüfer lieben uns nicht, aber Gott liebt uns. Das heißt, Gott ist vollparteiisch. Er ist für uns. Gott liebt uns und gibt uns Kraft. Dann, wenn wir schwach sind. Ein Prüfer muss neutral bleiben. Der kann nicht unangemessen helfen, aber Gott hilft uns. Gott gibt uns Halt, wenn wir ausrutschen, wenn wir rutschen. Und wenn wir ausgerutscht sind, vergibt uns Gott. Und für alle die, die schon einmal durchgefallen sind und wissen, es gibt nur noch die zweite Chance, Gott lässt uns neu anfangen, immer wieder. Jeden Tag aufs Neu. Es gibt nicht zwei Fehler und beim dritten mit Sonderbegutachtung durch den Pfarrer, sondern jeden Tag neu gilt uns die Liebe Gottes, bis wir das Ziel unseres Glaubens erreichen.